Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge im neuen Jahr 2025. Ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet in dieses neue Jahr, was sich zumindest für mich schon gar nicht mehr wirklich neu anfühlt, was natürlich auch daran liegen kann, dass schon so viel passiert ist in diesen ersten Januartagen. Unter anderem jetzt ganz aktuell vor einigen Tagen die offizielle Einführung von Donald Trump als 47. Präsidenten der USA. Für uns als US-Immobilienunternehmen natürlich eklatant wichtig zu wissen, welche der Ankündigungen werden denn jetzt tatsächlich umgesetzt? Welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? Und wie wird sich tatsächlich jetzt auch eben in der Welt die USA weiter positionieren? Vor allen Dingen aber, was hat es auch für Auswirkungen vielleicht hier in Deutschland? Hierzu und zu vielen Punkten mehr möchte ich mich heute mit einem ganz besonderen Gast unterhalten, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Er war Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Essen und Lehrstuhlinhaber für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Darmstadt. Er ist uns allen darüber hinaus bekannt als ehemaliger Wirtschaftsweise und nach ihm ist eine besondere Form der privaten Altersvorsorge, die sogenannte Basisrente, benannt. Die wiederum kennen wir aber alle viel besser unter dem Begriff Rürup-Rente. Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Rürup. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Die Zeit,
die wir dafür gefunden haben. Das wird sich weisen.
Und es passt jetzt natürlich wirklich ideal. Wir haben gerade vor ein paar Tagen die Einführung von Donald Trump gesehen, respektive die ersten Maßnahmen auch schon kennengelernt. Und daraus ableiten natürlich sofort die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich da? Und was hat das vor allen Dingen wirtschaftlich für eine Auswirkung? Einmal für die USA natürlich, aber auch für uns hier in Deutschland. Wie ist so Ihre Meinung? Wie sehen Sie gerade die Entwicklung dort?
Naja, Trump ist natürlich eine sehr schillernde Person. Aber was man sagen kann, für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wird es zumindest langfristig positiv sein, weil die Investitionsbedingungen verbessert werden. Er ist ja ein leidenschaftlicher, in Anführungsstrichen, Kapitalist, also Vertreter der Kapitalinteressen. Dafür wird es gut und er kommt aus der Baubranche. Was man nicht genau sagen kann, wie seine, sagen wir mal, Ausländerpolitik oder seine Migrationspolitik wirkt. Kurzfristig wird das dazu führen, dass die USA in bestimmten Bereichen schwächeln werden. Nämlich in den USA gibt es ja kein ausgeprägtes Sozialhilfesystem. Das heißt, die Zuwanderer, ob sie nun legal oder illegal sind, sind gezwungen zu arbeiten und zu wohnen und alles selbst zu verdienen. Und wenn man die jetzt, sagen wir mal, in großen Zahlen, er redet ja davon Millionen, repatriiert, hat das natürlich für sich genommen dämpfende Effekte. Und die blendet er aus. Und je nachdem, wie die lokale, sagen wir mal, Verteilung ist, wird man das irgendwie merken können. Aber in der Summe ist Trump ja extrem, sagen wir mal, unternehmerfreundlich. Und wir müssen auch sehen, das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, die USA haben kein Alterungsproblem. Mhm. Sie haben eine wachsende und nicht älter werdende Gesellschaft. Und das ist eigentlich förderlich, nämlich alternde Gesellschaften sind nun einmal wachstumsschwächer als jüngere. Und da er gleichzeitig auch, sagen wir, das Steuersystem umjustieren will in Bezug auf Wachstum, wird man sagen können, dass natürlich, abgesehen von einigen Anpassungsverwerfungen, die Wachstumsperspektiven der USA dadurch besser werden. Nicht zuletzt deswegen wird er von seinen Investorenfreunden auch bejubelt.
Ja, klar. Also ich finde ja nach wie vor auch unabhängig jetzt mal von Trump und der aktuellen Regierung generell in den USA sehr interessant, wie krisenresilient man da im Verhältnis zu anderen Staaten ist. Also Beispiel Finanzkrise 2008, 2009, wo ja der Auslöser die USA war. Trotzdem waren sie relativ schnell wieder auf den Füßen. Wo kommt diese Stehaufmännchen-Qualität her? Also ist das eine reine Mentalitätsfrage?
Ja, ist eine Mentalitätsfrage, aber auch Deutschland ist aus der globalen Finanzkrise relativ gut rausgekommen. Das war ein massiver Einbruch, der von den USA rübergeschwappt worden ist über die strukturierten Produkte. Aber da hat man sich daraus erholt. Aber man muss sagen, die USA ist abgeschottet auch von internationalen Verwerfungen, anders als in Deutschland, da der Offenheitsgrad dieser Volkswirtschaft so gering ist. Der Offenheitsgrad ist die Summe von Exporten und Importen in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Das zeigt an, wie stark eine Volkswirtschaft mit dem Ausland verwoben ist. In Deutschland liegt dieser Offenheitsgrad so bei 90%. Und es gibt kein großes Industrieland, das so hoch ist, wo der Offenheitsgrad so hoch ist. Und deswegen ist Deutschland ja auf eine gut laufende Weltwirtschaft angewiesen und auf freie Märkte. Die USA ist dieser Offenheitsgrad 25%. Der hat von allen entwickelten Ländern hat der USA den kleinsten Offenheitsgrad. Das heißt, dieses Land genügt sich selbst und ist deswegen nicht von internationalen Verwerfungen sehr stark abhängig. Und bislang, auch das kommt hinzu, ist der Dollar eindeutig die Weltwährung. Und das führt dazu, dass diese Volkswirtschaft stabil und relativ resilient ist.
Ja, weil gerade das mit dem Offenheitsgrad, ich erinnere mich an eine Präsentation von Ihnen, die ich gesehen habe, da war das auch in dem Schaubild sehr deutlich zu sehen, Deutschland ganz oben, also im negativen Sinne, USA ganz unten.
Na, ich würde nicht negativ und positiv sehen. Das heißt, wir haben ein anderes Geschäftsmodell. Das deutsche Geschäftsmodell, das ist also in 120, 130 Jahren gewachsen, besteht darin, hochwertige Industrieprodukte zu exportieren. Also jedes Land hat so sein Geschäftsmodell. Russland verkauft Rohstoffe und Energie. Die Ukraine verkauft Getreide. Das heißt, man hat ein Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell ist sukzessive gewachsen und es hatte seine Blüte nach 1990. Mhm. 1990 brach die Sowjetunion zusammen und einmal hatten wir ein riesiges Niedriglohnland vor der Haustür. Wir konnten arbeitsintensive Fertigungen verlagern, waren preislich wettbewerbsfähig. Und dann trat China 2000 in die Weltwirtschaft ein. Es war noch nicht entwickelt und es wollte sich industrialisieren. Ja, und das war das deutsche Jahrzehnt eigentlich. Nämlich wir exportieren, ich sag mal das wir, also natürlich Maschinenbau, Automobile, das sind sagen wir, unsere Stärken. Und da gibt es auch ein Maß für, das ist, wie gesagt, dieser Offenheitsgrad. Und das war eigentlich der Wachstumsmotor, den wir hatten. Und dieser Wachstumsmotor stottert seit geraumer Zeit etwas. Und das Gegenteil ist von den USA der Fall. Die sind nicht in die internationale Arbeitsteilung eingetreten. Sie produzieren die Weltwährung. Sie sind die größte Ökonomie der Welt. Sie haben das Recht, auch Zölle zu erheben. Und das bedeutet, dadurch wird dann der Investitionsstandort USA attraktiver. Das heißt, Unternehmen verlagern dann natürlich, sie sind nun mal der größte Markt, Fertigungsstätten sehen. Das ist schon der große Unterschied. Es gäbe eine countervailing power, wenn die EU mal in einer Stimme reden würde. Aber das tun wir nicht. Und das ist der Punkt. Und er kommt noch hinzu. Die USA sind eine junge Nation. Und das bedeutet, dass bestimmte Märkte gut laufen, wie beispielsweise Wohnimmobilien und Geschäftszentren. Also das ist der Unterschied. Diese Volkswirtschaft ist resilient, sie ist anpassungsfähig und hat tendenziell ein deutlich höheres Trendwachstum als alternde Ökonomien und zu denen leider Deutschland zählt.
Ich habe dann auch mal so eine Übersicht gesehen aus dieser Präsentation, von der ich sprach, von Ihnen zum Thema Arbeitsproduktivität. Mhm. Und da geht diese Schere jetzt mal verglichen mit Deutschland schon so seit 2018 ganz eklatant auseinander. Ja. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert. Vielleicht können wir da noch mal was zu sagen. Wie würde man das definieren, Arbeitsproduktivität?
Ja, Arbeitsproduktivität ist die Ausbringung pro Arbeitsstunde oder pro Kopf, je nachdem, wie man das liest. Und in der Tat, das ist so, in den USA hat es einen Produktivitätsschub gegeben. In Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ist dieses Produktivitätsentwicklung ziemlich flach. Das ist ein Produktivitätsrätsel. Okay. Überall sehen wir Computer, überall sehen wir KI, nur in der Produktivitätsstatistik nicht. Das ist für Ökonomen großes Rätsel. Da kann man sich viele Erklärungen, sagen wir mal, überlegen. Aber nach Maßgabe der Standardmessapparatur ist das Produktivitätswachstum in den USA höher. Und ein Teil liegt natürlich auch daran, dass diese Bevölkerung einfach jünger ist.
Aber KI ist nochmal ein schönes Stichwort. Ja. Habe ich heute Morgen nämlich noch im Radio gehört, diese große Investitionswelle, ich glaube 500 Milliarden, die man in den nächsten Jahren plant. Das ist schon mal eine echte Ansage. Ne? Ich glaube, wenn ich den Radiomoderator so richtig im Kopf hatte, dann spricht man da über das gesamte Budget, was die Bundesrepublik generell als Jahresplanung hat, nur alleine dann in den USA für KI. Da kommt eine Menge auf uns zu.
Da kommt eine Menge auf uns zu, aber man muss da vorsichtig sein. Ob damit da mal die erwarteten Wachstumsraten verbunden sind, das weiß man noch nicht. Wahrscheinlich wird das der Fall sein, aber eine gewisse Entwarnung kann man sagen. Alle großen technologischen Schübe haben hier immer so ein Janusgesicht. Sie haben einerseits Produktivitätseffekte, auf der anderen Seite sieht man Arbeitslosigkeit. Mhm. Das hat sich bislang nie bewährt. Das heißt also, jeder große Produktivitätsschub hat Arbeitsplätze geschaffen und nicht vernichtet. Und deswegen, da ich hoffe, dass hier auch eine vergangene Zukunftssymmetrie gilt, kann man das wohl auch von der KI erwarten. KI macht einzelne Beschäftigungen überflüssig, aber in der Summe, das war bislang so, das war bei der Mechanisierung so, das war bei der Automatisierung so, in der Summe waren derartige große Umbrüche eigentlich immer wachstums- und beschäftigungsfördernd. Es gibt bestimmte, die Mechanisierung Mitte des 19. Jahrhunderts hat, sagen wir mal, den Handwerker überflüssig gemacht. Mhm. Aber dafür den Industriearbeiter geschaffen, und zwar sehr, sehr viel mehr. Und so ist es auch hier. KI wird Arbeitsplätze vernichten, aber mit Sicherheit auch welche schaffen. Das ist jedenfalls die historische Erfahrung. Also dem technischen Fortschritt, ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung, habe ich gelernt, sollte man nicht pessimistisch begegnen, sondern eigentlich optimistisch, wenn man Wachstum als ein sinnvolles Ziel ansieht. Aber das tun ja auch nicht alle, aber wenn man das ansieht, wird auch dieser technologische Schub das Wachstum fördern. Genau wie die Computerisierung es gefördert hat, wie die Globalisierung es gefördert hat. Also ja.
Also er macht schon die richtigen Dinge. Ne? Ich denke auch, das ist der Wirtschaft, also das ist wegweisend, diese Investitionsankündigung auch in der Größenordnung. Ja. Und ich persönlich glaube auch, dass man da vor allen Dingen versuchen muss, erstmal das Positive zu sehen, wie Sie schon sagen. Es gibt immer die negative Seite.
Ja, allerdings verbunden mit der Gefahr, dass dort Monopole entstehen. Und in der Tat, das fürchte ich gegenwärtig. Nämlich dort sind nun mal die ESU-Marktführer, wie es Deutschland mal war, leider nicht mehr in der Automobilwirtschaft.
Ja. Gut. Auch so ein Stichwort, ne, wo man tatsächlich sagt, ja, gerade der Vergleich, obwohl der natürlich allein schon aufgrund der Größe hinkt, Deutschland, USA. Aber wir sehen, glaube ich, gerade da geht die Schere wirklich ganz extrem auseinander. Wir verlieren so unsere Kernkompetenzen.
Nein, noch mal, da müssen wir aufpassen. Die amerikanische Wirtschaft und Industrie produziert für den amerikanischen Markt. Die deutsche Industrie produziert für den Weltmarkt. Ja. Das ist ein feiner Unterschied. Das erklärt das auch. Gemessen an unseren Produktionskapazitäten sind wir im Hintergrund des nationalen Bedarfs überdehnt. Mhm. Also deswegen waren die besten Zeiten für Deutschland offene Grenzen, Multilateralismus. Das war eine goldene Zeit und die geht leider zu Ende. Und dieses Ende hat Obama eingeläutet, 2013 mit seinem Pivot to Asia. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr auf die andere Seite des Atlantik fokussieren, sondern auf China. Da entsteht der neue Systemgegner. Und da China, steht in der Verfassung, bis 2049, bis zum 100. Jahrestag der Machtergreifung der Kommunistischen Partei, die größte Volkswirtschaft der Welt werden wird, wollten alle amerikanischen Präsidenten dieses doch zumindest verhindern oder verzögern. Nicht? Ja. Und deswegen haben wir da so eine Entwicklung, die führt dann dazu, dass natürlich, sagen wir mal, Sand in das Getriebe des freien Welthandels geworfen wird. Und das führt zu einem Knirschen, insbesondere in Deutschland, da kein anderes Land so intensiv auf freie Märkte und offene Märkte angewiesen ist wie Deutschland. Ja? Mhm. Und das sehen wir ja auch gegenwärtig. Das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist die Industrie mit Maschinenbau und Chemie. Und die Kapazitäten, die wir aufgebaut haben, sind so groß, die brauchen freie Märkte. Und wenn das jetzt gestört wird, haben wir da ein Problem. Das wird man lösen können, aber wir haben ein Problem.
Ja, man sieht zum Beispiel auch, ich hatte mir noch mal so ein paar Kennzeichen aufgeschrieben. Wir haben ja gerade noch mal die Inflationsraten auch für Dezember aus den USA bekommen mit, glaube ich, 2,9%. Deutschland dazu 2,6.
Ja, man, die Mess ist richtig, aber es ist
anders. Anders,
etwas anders. Okay. Egal.
Worauf hinaus wollte, dann auf der anderen Seite, aber so die Prognose, sprich Bruttoinlandsprodukt, da werden wir ja wahrscheinlich 2025 nochmal eine Nullrunde oder sogar ein Negativwachstum sehen. Die USA schon wieder irgendwo bei 1,72%.
Ja, das ist richtig. Also die USA sind nicht zuletzt aufgrund ihrer jungen Bevölkerung und ihres doch ausgeprägten Unternehmen und dynamische Volkswirtschaft. Und Deutschland ist letztlich nach der Überwindung des Corona-Schocks eigentlich nicht mehr so richtig gewachsen. Und das bedeutet, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland, da gleichzeitig ja die Bevölkerung gestiegen ist, zurückgegangen ist. Das heißt also, heute ist das reale Einkommen etwa aus dem Jahre 2019, weil es eben kein dynamisches Wachstum mehr gab. Und natürlich, wir werden irgendwann wieder einen Aufschwung erleben, aber der wird moderat sein, weil dieser Aufschwung kommt in einer Zeit, wo der Alterungsschub, das ist die bestprognostizierte Krise, die wir haben, Platz greift. Das heißt, es steigen dann die Babyboomer, das sind die von Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre geboren sind, die steigen dann aus dem Erwerbsleben aus. Das sind etwa 400.000. So, und da wir die nicht durch qualifizierte Zuwanderer ersetzen können, geht, jetzt spreche ich mal als Ökonom, das Trendwachstum in Deutschland zurück. Das liegt so bei etwa 1,4 bis 1,5%. Und alle Prognosen des Sachverständigenrats und sagen voraus, dass wir auf absehbare Zeit irgendwie beim Trendwachstum von 0,5% liegen. Das heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird wachstumsschwächer. Zu einem zu einer Arbeitslosigkeit führt das aber glücklicherweise nicht. Da hilft dann natürlich die Demografie etwas für. Ja, das ist so der Punkt. Aber die Dynamik in den USA wird aus verschiedenen Gründen deutlich höher sein als im alternden Deutschland, ja sogar als im alternden Europa.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon interessant zu sehen, weil nun haben wir ja unabhängig auch jetzt von der aktuellen Situation politisch natürlich mit dem Standort, den wir in den USA haben, seit 88 natürlich immer wieder pro USA gesprochen, auch aufgrund dieser ganz genannten Dinge. Ich denke auch eben, dass unabhängig davon, wer jetzt tatsächlich Präsident ist, nach wie vor aus den genannten Gründen Amerika, USA als Investitionsstandort ihre Berechtigung haben wird. Natürlich auch immer dann hinzuschauen, in welchem Bereich man sich dort befindet. Aber weil viele uns natürlich die Frage gestellt haben, ja, was ist denn jetzt, was müsst ihr denn jetzt berücksichtigen? Ja, eigentlich nichts. Ne? Das, was wir besprochen haben, ist ja etwas, was auch ohne Trump vielleicht in der Form sich fortgesetzt hätte. Grundsätzlich ne, dieses Thema Alterungsstruktur und so weiter.
Ich gebe Ihnen völlig recht, aber ich glaube, das Verhältnis Deutschland, Europa, USA wird in der Zukunft sich doch, werden sich die Koordinaten deutlich verschieben. Das wird man sagen muss. Trump ist auch nur eine Übergangsfigur, also das wird sich irgendwie ändern, aber was dort angelegt ist, früher gab es ja so die Konzentration der USA auf sich. Das hatten wir bis Anfang des Jahre 2000, wenn die Deutschen dann nicht mit dem U-Boot einen Passagierdampfer versenkt hätten, 1917, wären die nicht in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Und wenn Japan Pearl Harbor den Überfall nicht gemacht hätte, hätte sich die USA davon, von dem Europakrieg weggehalten. Und dann wurde sie auf einmal zur Weltpolizei, da wurde sie die globale Macht. Und was wir gegenwärtig erleben bei Trump, das heißt, wir stellen wieder die amerikanischen Interessen in den Vordergrund. Es wird gefordert, dass die europäischen Staaten ihre Rüstungsausgaben erhöhen. Das heißt, dass man nicht mehr Weltpolizist ist. Und das sind natürlich auch Verwerfungen, die, sagen wir mal, für Europa und das alternde Deutschland natürlich Wachstumsbremsen werden. Also Rüstungsausgaben sind, da man sie tätigt, ja, damit sie nicht eingesetzt werden, ja, sind Investitionen, die, sagen wir mal, einen Wachstumseffekt haben bei der Produktion, aber die eigentlich ja nicht eingesetzt werden sollen. Und wenn wir natürlich jetzt, und das werden wir tun müssen, unseren Rüstungsetat aufbauen, hat man einen kurzfristigen Effekt, aber diese Mittel werden ja einer anderen Verwendung entzogen. Man muss natürlich die sagen wir mal, negativen Effekte, die damit verbunden sind, diesen Rüstungssektor aufzubauen, auch gegenrechnen.
Klar. Kommen wir nochmal zurück auf unser Wirtschaftsmodell, sprich die Investitionen in den USA. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind wir aber schon nach wie vor richtig aufgestellt, wenn wir sagen, USA als Investitionsstandort
wird
sprich unser Unternehmen, TSO. Also nicht wir Deutschen, sondern ich spreche jetzt ganz klar aus der Brille TSO amerikanisches Unternehmen. Ne?
Also Sie investieren in Gebäude, in Büroimmobilien. Ja, es ist völlig klar, wir haben im Vergleich zu Europa, sind die USA eine jünger werdende Gesellschaft, eine Gesellschaft, die wächst. Und da haben Sie natürlich eine sehr viel höhere Expansionsfähigkeit auf diesen Märkten. Das ist klar, das ist der Vorteil von jungen Nationen. Ja, das muss man eindeutig sagen. Und in Deutschland haben wir natürlich im Immobiliensektor massiven Rückstand. Unsere Infrastruktur ist abgewogen, vorsichtig formuliert, verrottet. Wir haben Wohnungen, aber dort, wo sie eigentlich weniger gebraucht werden, in Ostdeutschland, aber in den Ballungszentren, fehlen Wohnungen. Und das ist beispielsweise auch ein Hemmschuh, um qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Das heißt, also da würde ich mir mehr wünschen. Aber diese Probleme haben die USA bei weitem nicht in dem Maße. Und dort ist der Wohnungsbaumarkt oder der Immobilienmarkt, besser der Immobilienmarkt, ist auch in Deutschland ein Wachstumstreiber, aber in weit geringerem Maße.
Vor allen Dingen, die Amerikaner kommen ja jetzt erst auch dazu, dass sie immer mehr, ich sag mal, auch auf den Mietmarkt kommen. Das hatten wir schon mal in der Anmoderation sozusagen besprochen. Das ist ja auch so ein Trend, der jetzt dann natürlich damit einhergeht. Also die Wirtschaft ist weiter stabil und wächst weiter. Wir haben eine relativ junge Bevölkerung. Und jetzt auf einmal ist aber eben der Erschwinglichkeitsgrad für eine Eigentumswohnung
nimmt zurück. Also in Deutschland wird ja überwiegend zur Miete gewohnt. Das heißt, der Wohnimmobilienanteil ist in Deutschland relativ klein. In den USA war es umgekehrt. Man hatte einen relativ hohen Anteil an selbstgenutzten oder an Immobilien im Eigenheim. Das verschiebt sich gegenwärtig. Ja. Insofern ist in der Tat dort ein wachsender Markt ab im Wohnungsbereich. Aber es kommt natürlich auch hinzu, auch im Gewerbeimmobilienbereich. Wenn eine Wirtschaft stärker wächst, wächst auch dieser Sektor besser. Das heißt also, die Bauwirtschaft in den USA hat schon bessere Aussichten als die in Deutschland, und zwar sowohl im Wohnimmobilienbereich, aber allerdings auch im Bürobereich.
Okay, also damit sind wir schon eigentlich beim Fazit, würde ich sagen. Also wir stellen mal fest, da wird jetzt ganz viel passieren durch Trump, aber auch das meiste war angekündigt. Vieles davon wird aber auch zu einer weiteren stabilen Wirtschaft führen.
Für die USA. Genau, natürlich mit Kollateralschäden in anderen
Richtig,
Ökonomien.
Richtig, genau, wo wir in Deutschland und Europa eben dann darauf vorbereitet sein müssen.
Sich darauf einstellen muss.
Genau. Auf der anderen Seite, eigentlich bestätigt das auch unsere Argumentation immer wieder für den USA-Markt oder für die USA, weil halt eben aus den genannten Gründen der Kapitalinvestor durchaus in der Beimischung bei USA da halt eben dann gut aufgestellt ist.
Ja, ich will keine Werbung machen, aber sagen wir mal, was Sie sagen, ist völlig richtig. In einer jüngeren und wachsenden Gesellschaft hat der Immobiliensektor natürlich sehr viel größere und bessere Zukunftsperspektiven als in einer alternden Gesellschaft. Was wir in Deutschland am Immobilienmarkt an Problemen haben, ist eigentlich ein Nachholbedarf. Wir haben viel zu wenig gemacht. Insofern kann man auch in Deutschland einen bestimmten Schub sehen, insbesondere bei der staatlichen Infrastruktur und sowas. Aber das nachhaltige, dauernde Wachstum dieses Sektors wird, meine ich, und das ist keine werbliche Aussage, höher sein, weil die Bevölkerung eigentlich jünger ist und weil damit die gesamtwirtschaftliche Dynamik höher ist.
Ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Professor Rürup, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut und fühle mich auch ein bisschen geehrt in unserem kleinen Podcast. Weiß ja auch, dass Sie fürs Handelsblatt einen ganz großen Podcast besprechen. Also nochmals vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen und Monate so bringen.
Dankeschön und auf ein gelegentliches Wiedersehen.
Sehr gerne. Also bis dann.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.